Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Heute die Folge 49. Ja, und der Sommer ist jetzt auch nicht mehr allzu fern. Mai ist auch durch. Pfingsten steht jetzt bald an. Manon, hast du schon irgendwelche Urlaubspläne?
Hallo Marc, erstmal. Also für den Sommer haben wir tatsächlich noch keine Urlaubspläne. Also wir wissen zwar schon, wann wir Urlaub haben. Das ist ja, das muss man ja immer ein bisschen im Voraus auch bekannt geben beim Arbeitgeber. Aber wir sind immer relativ spontan, was das Buchen angeht. Leider, weil dann sind die Preise natürlich auch höher.
Das stimmt, ja. Ich kann dir sagen, wir machen es tatsächlich mittlerweile wirklich immer ein Jahr vorher fast schon. Also ich kann dir schon sagen, was wir bis nächstes Jahr im, was haben wir jetzt, bis April, Mai machen. Schon alles durch.
Ja. Sehr gut.
Ich bin da immer relativ schnell, genau.
Wo fahrt ihr denn hin?
Ja, wir sind jetzt erstmal ein paar Tage im Juni auf Zypern tatsächlich, auch so ein bisschen mehr Urlaub. Im Sommer dann geht es Richtung Kroatien im Hochsommer. Also das sind jetzt erstmal so die Pläne für das, was direkt ansteht. Ja, und dann schauen wir mal. Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man so ans Meer geht, wenn man sich da auch so vorbereitet und irgendwie Zeitschriften durchguckt, man wird ja tatsächlich auch immer so drauf getrimmt, Thema Bikini-Figur. Gut, bei mir ist es jetzt weniger der Bikini als eher die Badehose, aber du weißt, was ich glaube, ich meine.
Ich weiß genau,
Mama,
was du meinst.
Genau, man wird da immer so ein bisschen drauf getrimmt in allen Zeitschriften. Es ist auf alle Fälle ein Thema. Das Thema Ernährung steht natürlich im Fokus zu dieser Jahreszeit.
Ja, absolut. Dann kommen auch die ganzen Diät-Tipps, ne? Wie man noch schnell die optimale Bikini-Figur erreichen kann. Also das finde ich auch immer bemerkenswert. Ich frage mich auch, geht das wirklich? Also dass man dann, ja wahrscheinlich, wenn man gar nichts mehr isst, dann funktioniert es, aber das ist ja dann auch nicht gesund.
Ja, richtig, weil so kann dann tatsächlich eben auch irgendwelche Geschichten passieren, die man sich vielleicht gar nicht so vorstellt, kann ja dann teilweise auch krankhafte Züge annehmen, ob jetzt Bulimie, Magersucht, was auch immer. Ein Thema, was aber viele gar nicht so auf dem Schirm haben, heißt Orthorexie.
Genau, und bei der Orthorexie, da geht es ganz vereinfacht gesagt darum, dass die gesunde Ernährung zum Zwang wird. Aber das kann uns unser heutiger Experte noch viel besser erklären.
Und der heißt heute Nils Binnberg.
Nils Binnberg arbeitet als Journalist, Autor und Speaker für verschiedene Verlage und Unternehmen. Er litt einige Jahre selbst an Orthorexie und veröffentlichte 2019 sein erstes Buch »Ich habe es satt – Wie uns Ernährungsgurus krank machen«, worin er die Sucht nach gesundem Essen erklärt und wie sich die Krankheit auf sein Leben ausgewirkt hat. Nach verschiedenen Fernsehauftritten ist er ein gefragter Interviewpartner und Redner in Sachen Ernährung.
Hallo.
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 Wie lässt sich Orthorexie denn einfach beschreiben, Herr Binnberg?
Im Grunde genommen ist es die Sucht, sich gesund zu ernähren. Da denkt man jetzt erstmal, das klingt ja fabelhaft, die Krankheit hätte ich auch gerne. Aber im Endeffekt kreisen die Gedanken wirklich 24 Stunden am Tag um Ernährung und auch die Sorge ums Essen. Und man beginnt, Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen. Und dann klammert man immer mehr Lebensmittel aus, bis gar nicht mehr so viele übrig bleiben. Und dann hat man vielleicht auch schon so einen extremen Gewichtsverlust, dass ja das Ganze schon so in die Richtung Magersucht geht auch. Der Unterschied zur Magersucht ist nur, bei der Magersucht zählt man Kalorien und bei der Orthorexie schließt man immer mehr Lebensmittel aus und nimmt darüber ab.
Ja, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, »Ich habe es satt, wie uns Ernährungsgurus krank machen«, weil Sie ja auch selber betroffen waren. Können Sie uns beschreiben, wie Ihr Alltag mit Orthorexie aussah?
Anstrengend. Habe ich damals nicht so wahrgenommen, aber tatsächlich habe ich mir den ganzen Tag über Fragen gestellt. Sind hier genügend Nährstoffe drin? Sind hier genügend Antioxidantien drin? Habe ich genug L-Tryptophan zu mir genommen? Ich schmeiße jetzt hier einfach mal mit diesen Begriffen um, um es vielleicht auch mal so zu verbildlichen, dass ich parallel so ein kleines ernährungswissenschaftliches Studium gemacht habe. Wann darf ich trinken, nachdem ich gegessen habe? Darf ich Kohlenhydrate nach 18 Uhr zu mir nehmen? Welches Gericht hat die meisten Proteine, dass ich möglichst lange satt bleibe? Also ich kann das jetzt so weiter runterrattern und merkt man vielleicht auch schnell, dass es eben sehr stressig ist, auch psychisch anstrengend, sich die ganze Zeit überhaupt Gedanken zu machen, wo kann ich überhaupt essen gehen? Wenn ich mal spontan unterwegs war, hat das bedeutet, ich kannte ein Restaurant, ich gab es da die Sachen, die ich zu der Zeit gegessen habe. Wenn nicht, habe ich zum Beispiel, wenn ich mit Freunden unterwegs war, einfach gesagt, ich habe schon gegessen, habe innerlich gekocht, war wütend auf mich selbst, war auch hungrig natürlich. Oder wenn ich verabredet war, habe ich vorab bei Google geguckt, was gibt's denn überhaupt in diesem Restaurant? Hab mir vorab schon überlegt, was ich essen möchte. Also auch dieses ganze soziale Miteinander war extrem anstrengend. Also ja, im Grunde genommen war der Alltag mit Orthorexie sehr anstrengend.
Also das klingt auf alle Fälle so. Aber hat sich das von heute auf morgen entwickelt oder wie ist denn da so generell der Verlauf? Also das heißt, merkt man das dann auch selbst dabei und wann ist einem vielleicht dann auch irgendwie klar, dass da irgendwas nicht mehr so ganz stimmt mit dem eigenen Essverhalten?
Ich frage mich bis heute oft, ob ich die Krankheit gar nicht wahrgenommen habe, weil wir insgesamt in einer Kultur leben, in der Essen nach Zahlen bewertet wird. Was ich damit meine, ist, dass wir in Deutschland, aber auch in den USA diesen sehr wissenschaftlichen Blick auf Ernährung haben. Welche Teilchen sind im Rotwein, die mein Leben noch weiter verlängern? Wie kann ich mein Herz schützen? Wie kann ich meine Performance steigern? Also es geht schon sowieso sehr viel um Selbstoptimierung. Und deswegen habe ich das gar nicht gemerkt, dass ich da in diesem Kaninchenbau überhaupt gelandet bin.
Also vielleicht, um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben sich zum Beispiel überlegt, wann darf ich was trinken, nachdem ich gegessen habe? Das sind ja so Fragen, die würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht stellen. Wie sah denn vielleicht so ein typischer Essensplan aus am Tag? Was haben Sie da gegessen?
Ich muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ja sozusagen diese Anfangsphase, als ich da so reingeschlittert bin. Und dann gab es die Hochphase, kurz bevor mir bewusst wurde, dass ich krank bin. Und wenn ich darüber rede, dann waren es tatsächlich nur noch 5 Lebensmittel, die ich mir erlaubt habe. Und dann war ein typisches Frühstück ein Buchweizenbrei, weil er glutenfrei war. Gluten ist ein Klebeeiweiß, ein Protein im Brot, was es so schön elastisch und eben dehnbar macht. Aber ich hatte die Vorstellung, es verklebt meinen Darm und macht meine Verdauung träge. Deswegen war das tabu. Diesen Buchweizenbrei hatte ich auch tatsächlich immer auf Reisen dabei, weil es den nicht überall gab. Also ich habe wirklich meinen Koffer damit befüllt. Dann gab es zum Mittag meistens geräucherten Lachs mit etwas Avocado. Der geräucherte Lachs, weil er eben sehr viel Proteine enthält, aber auch sehr viel L-Tryptophan, eine Aminosäure, die im Gehirn zu Serotonin verstoffwechselt wird und eben so für Glückshormone sorgen soll. Man muss natürlich extrem viel von diesem L-Tryptophan zu sich nehmen, damit das funktioniert. Aber das war so eine Vorstellung von mir, wenn ich das esse. Und dann gab es abends meistens noch eine proteinreiche Mahlzeit, also meistens nochmal Fleisch mit ein bisschen Salat. Also ich habe wirklich versucht, Brot, Kohlenhydrate zu umgehen. Und das hat sich wiederholt.
Aber das heißt, Sie haben im Prinzip ein halbes Biologiestudium einfach mal so mit nebenher gemacht, damit
ja, ich
Sie wissen,
sagen,
was Sie essen können.
Genau, ein ernährungswissenschaftliches Studium, genau.
Abgefahren.
Über meine ganze Internetrecherche, ja.
Ach was, okay, aber stelle ich mir auch furchtbar anstrengend vor. Also ich meine, der Alltag ist ja dann tatsächlich so ein bisschen stressig und wie ist denn das dann vor allem, wenn man mal gegen die eigenen Regeln verstößt? Fühlt man sich danach schlecht oder wie haben Sie sich denn gefühlt, wenn Sie dann irgendetwas gegessen haben oder gab es das überhaupt? Oder ich sag mal, Sie haben nie gegen Ihre eigenen Regeln verstoßen, weil Sie sich eben entsprechend zusammengerissen haben.
Erstmal gibt es wirklich diese Angst davor, was Falsches zu essen. Und diese Momente von Panik und Panikattacken, wenn man an einem Ort ist, in einem Supermarkt, den man noch nicht kennt und wirklich versucht, ein Lebensmittel zu finden und erstmal die ganze Zutatenliste scannen muss, was da alles drin ist. Und dabei habe ich mich wirklich gefühlt, als würde ich in die Augen von einem Raubtier gucken, wie der Steinzeitmensch, mit dem Unterschied, dass ich nicht Angst hatte davor, gefressen zu werden, sondern davor, das Falsche zu essen. Das ist schon mal das Erste. Also das war sowieso schon sehr konfliktreich alles. Und wenn dann mal zum Beispiel so Momente waren, in denen ich so hungrig war und ich dann doch viele Kohlenhydrate gegessen habe, auch Süßigkeiten, alles, was denn mal so an einem Arbeitstag auch so rumsteht in Büros und ich dann zugelangt habe, dann habe ich mich danach tatsächlich wie verunreinigt gefühlt, also wie ein bisschen beschmutzt. Und war auch so ein bisschen beschämt, dass ich eben meine eisernen Regeln nicht befolgt habe. Und dann habe ich das meistens so aufgelöst, dass ich sehr schnell zum Sport gegangen bin.
Aber haben Sie die Lebensmittel bzw. das, was Sie gegessen haben, auch genossen? Also hatte das noch was mit Genuss zu tun oder stand wirklich nur der Gesundheitsaspekt dahinter?
Rückblickend würde ich sagen, ich habe nicht genossen. In dem Moment habe ich den Genuss nicht vermisst oder ich habe mir sehr erfolgreich eingeredet, dass ich nicht vermisse oder dass es mir auch besonders gut schmeckt. Ich meine, wir reden jetzt ja auch von Lebensmitteln, außer diesem extrem fragwürdigen Buchweizenbrei, der, glaube ich, noch nicht mal schmecken würde, wenn man da extrem viel Zucker reinmacht. Handelt es sich ja um Lebensmittel, die ja auch sogar schmackhaft sind. Lachs zum Beispiel hat viel Fett. Salat kann man irgendwie gut anmachen mit Dressing oder so. Das fand ich jetzt nicht so problematisch, aber naja, diese Gelassenheit fehlte grundsätzlich und der Spaß daran. Und ich glaube, das war eher so dieses Verkrampftsein und diese ständige Sorge, was diesen Genuss so ein bisschen verhagelt hat.
Hatten Sie denn auch das Gefühl, dass Sie zum Beispiel gesünder sind als Ihre Mitmenschen? Also, dass Sie vielleicht auch über denen stehen, weil Sie sich da wirklich komplett an alles gehalten haben, wo Sie gedacht haben, das ist das absolut Richtige?
Würde ich so unterschreiben, als waren schon so Gefühle von Überlegenheit. Also, wenn ich beispielsweise im Supermarkt stand, da habe ich schon immer geguckt, was die Leute so vor mir aufs Band legen. Und wenn ich dann also Fertiggerichte gesehen habe oder Süßigkeiten und ich da so meine grüne Avocado draufgelegt habe, dann kamen schon so Gefühle von Heiligkeit, sage ich jetzt mal in mir hoch, dass ich gesagt habe, wow, ich bin so rein wie der Dalai Lama. Da habe ich mich dann schon überlegen gefühlt tatsächlich und besser gefühlt. Aber es geht ja eben da auch so viel um Moral. Also bestimmte Lebensmittel sind ja auch so aufgeladen wie Statussymbole und stehen für etwas. Und die habe ich dann auch mit sehr viel Stolz auf dieses Band gelegt.
Hatten Sie zu der Zeit noch Freunde? Also haben Sie den Freundeskreis probiert auch zu bekehren oder wie war das?
Ich habe auf jeden Fall missionarisch gearbeitet, auch in den absurdesten Situationen, nämlich beim Essen. Also wo redet man am meisten übers Essen? Beim Essen. Dann aber in dem Fall, wenn man mal zusammensaß und man hat eben Steak gegessen, habe ich sofort angefangen, über Stoffwechselprozesse zu philosophieren, was im Grunde genommen gar nicht appetitlich ist. Aber es hat nie jemand gesagt, Nils, Moment, stopp. Also das geht jetzt irgendwie zu weit. Also ich bin irgendwie immer auf Interesse gestoßen. Vielleicht liegt es an meinem Umfeld. Vielleicht liegt es aber in dem, was ich eingangs schon gesagt habe, dass wir grundsätzlich in einer Kultur leben, die sich sehr viel Gedanken macht, wie gesund die Ernährung ist oder was man in der Ernährung verändern kann. Deswegen bin ich da eigentlich nie auf Kritik gestoßen, sondern eher auf Interesse und dass die Leute nochmal ihre Sicht auf die Ernährung und ihre Ernährungsphilosophien mit mir geteilt haben.
Und jetzt versetzen wir uns mal in die Jetztzeit praktisch, wenn Sie jetzt irgendwo essen gehen. Gibt es da manchmal noch Situationen oder vielleicht auch im Supermarkt, wie Sie ja vorhin erzählt haben, in denen diese ganzen alten Denkmuster nochmal hochkommen?
Im Alltag ehrlich gesagt nicht. Wenn ich jetzt wie in meinem Umfeld mitbekomme, dass jemand eine Krebserkrankung hat beispielsweise oder generell, wenn es um das Thema Krankheit geht, Immunkrankheiten, dann taucht bei mir schon wieder dieser Gedanke auf, der ja auch von Ernährungsgurus, aber auch eben von der Politik oder von Seiten wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung propagiert werden, dass bestimmte Obstsorten und eine bestimmte Menge an Obst vor Krebs schützen soll. Und davor bin ich dann auch nicht gefeit, wieder in diese, sage ich jetzt mal, Falle zu tappen, weil wir alle wissen, dass Himbeeren nicht vor Krebs schützt. Es gibt kein einziges Lebensmittel oder einen Nährstoff, der vor irgendeiner Krankheit schützt. Lebensmittel sind keine Medizin. Aber dieser Gedanke, der eben auch so propagiert wird, der ist irgendwie dann doch wieder in mir drin, dass ich zumindest das Gefühl habe, hat es vielleicht doch was gebracht, dass ich mich so ernährt habe? Hat es vielleicht doch mein Leben etwas verlängert? Habe ich dadurch ein jugendlicheres Aussehen? Ist es besser für meine Haut? Also diese ganze Thematik Gesundheit, Schönheit, die mit Ernährung eben auch verkauft wird, die ja eigentlich viel komplexer ist, weil da geht es im Grunde genommen um die Frage, was beeinflusst eigentlich unsere Gesundheit? Und das sind die Gene, das ist Stress, Schlaf, eine Zufriedenheit. Bin ich in einem Freundeskreis gut aufgehoben? Habe ich einen Sinn im Leben? Das sind ja alles Dinge, die sind so schwer zu greifen. Aber eine Ernährung ist so sehr konkret. Man führt so etwas in sich ein. Man hat was vor sich, hat so das Gefühl, man hat die Kontrolle über etwas. Und das ist trotz allem irgendwie auch, da gibt es noch so Anteile in mir, die das auch irgendwie so ein bisschen glaubt. Ob wieder besseren Wissens.
Wenn Sie jetzt an die Anfänge zurückdenken von dieser Ernährungsstörung, nenne ich es jetzt mal.
Essstörung, kann man schon sagen, ja.
Genau. Da gibt es ja sicherlich ganz viele Gründe, wie man da hineinkommen kann. Was würden Sie sagen, was war bei Ihnen der ausschlaggebende Grund, Orthorexie zu entwickeln?
Wie bei anderen Essstörungen auch, tatsächlich eine Diät. Also ich war Mitte 30, war bis dahin so ein allesverbrennender, dauervertilgender Teenager gewesen, war, was man heute, glaube ich, sagt, Lauch. Ich war ein Lauch, ich war sehr dünn. Mein Körper wurde auch kommentiert, dass ich als Junge irgendwie zu dünn bin und als ich gerade auch so einen Schuss gemacht habe in der Pubertät. Und dann hat sich mein Stoffwechsel irgendwie verändert und mit Mitte 30 habe ich gemerkt, dass ich so ein kleines Bäuchlein bekommen habe und eher so skinny fat bin, also fett wirklich an den falschen Stellen. Und da war ich in meiner Eitelkeit gekränkt und bin zu einem Ernährungs- und Berater und Sportmediziner gegangen in einem Fitnessstudio. Und der hat tatsächlich diesen sogenannten Impedanztest mit mir gemacht. Also hat mich angeschlossen und hat meinen Fettanteil im Körper gemessen. Und dieses Gerät ratterte und spuckte irgendwelche wilden Kurven aus. Und dann war irgendwie eine Kurve auch ganz rot. Und dann sagte er so, wie ernährst du dich denn eigentlich? Und ich zählte auf, ja, Pasta, Brot, Pizza. Und dann sagte er, nein, nein, also Kohlenhydrate machen ja dick. Ich hatte mir bis dahin wirklich gar keine Gedanken über solche Sachen gemacht. Und dann sagte er so, okay, du machst es jetzt so. Du isst jetzt einfach nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr und ich verschreibe dir jetzt ein oder entwerfe für dich ein Kraftausdauertraining und das machst du jetzt erstmal und guckst, wie du damit zurechtkommst. Ich habe damit angefangen und 3 Wochen später habe ich, glaube ich, schon 5 Kilo abgenommen. Und da war bei mir der Gedanke angekommen, okay, Kohlenhydrate machen dick. Also das heute weiß ich, dass ich in dem Moment sehr viel Wasser verloren habe und dass meine Muskeln sozusagen an diese Kohlenhydratreserven gegangen sind und dadurch eben auch nochmal sehr viel Wasser aus meinem Körper kam und ich dadurch so viel Gewicht verloren habe. Aber das war sozusagen der Anfang und das hat sich dann eben pervertiert. Also ich habe dann irgendwann gesagt, dann wenn ich unterwegs bin auch, dann lasse ich doch die Kohlenhydrate ganz weg. Zeitgleich kam diese Trenddiät Paleo auf, also die Steinzeitdiät, sich so zu ernähren, wie unsere Vorfahren es gemacht haben. Das heißt, es gab angeblich noch keine Weizenprodukte, Zucker ja sowieso noch nicht, also am besten einfach nur Fleisch, 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 bisschen Gemüse. Und dem angeschlossen hat sich dann bei mir der Gedanke, okay, Gluten ist eben schlecht für mich, dieser ganze Glutenfrei-Trend, da gab es diese Bücher Weizenwampe und Dumm wie Brot, beides von renommierten Ärzten verfasst, also da musste ja etwas dran sein. Der New Yorker, eine Publikumszeitschrift von sehr hohem Renommee in den USA hatte, gleichzeitig einen Artikel über die Paleo-Diät, das hatte sich alles so bei mir verfangen. Teil dieser Diät war dann auch Intervallfasten, also dass man 8 Stunden am Tag, egal wann, eben nichts isst. Das habe ich dann auch gemacht, weil der Steinzeitmensch eben ja auch nicht den ganzen Tag gegessen hat. Also diese Projektionsfläche von diesem Steinzeitmensch, der eben so ursprünglich gelebt hat und wir sind einfach so technologisiert und essen sowieso nur Fertigessen und alles ist einfach nur schlecht. Das habe ich komplett verinnerlicht. Dass ich dann an den Punkt geraten bin, dass ich gesagt habe, okay, ich esse nur noch Lebensmittel, die nicht mehr als 5 Inhaltsstoffe beinhalten, die sogenannte Clean Eating. Mhm. Dann tauchte schon irgendwie vegan am Horizont auf und dann landete ich bei diesen 5 Lebensmitteln.
Das ist ja Wahnsinn. Ich muss jetzt mal gerade mein Schubladendenken wieder auspacken, weil eigentlich war ja dann die Initialzündung ein Ernährungsmediziner, also ein richtiger Experte, gemischt mit diesen ganzen Ernährungsformen, die es da so gibt. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, in der heutigen Zeit Influencerin, Influencer, Internet, TikTok, dass die auch so einen großen Einfluss gerade auch auf Jugendliche haben. Wie sehen Sie das? Ist der Einfluss da oder wird er überschätzt?
Ich denke schon, weil diese ganzen Internet-Gurus, nenne ich sie jetzt mal, ja auch sehr einfache Lösungen für ein sehr komplexes Thema bieten. Die haben natürlich auch Verkaufsinteressen. Hier, kauft dieses mit dem Code so und so, kauft diese Acai-Bären, dann kriegst du einen Rabatt. Also es geht ja auch immer darum, irgendwas zu verkaufen. Und es gibt eben diese ganz einfachen Antworten auf hochkomplexe Fragen, auf individuelle Fragen, weil jede Ernährung und jeder Körper ist einfach individuell. Aber diese Gurus haben ja einfach eine Universalantwort auf alles. Gleichzeitig funktionieren die sozialen Medien ja auch wie eine Echokammer. Das heißt, man wird immer nur wieder zurückgespielt, was die eigenen Interessen sind. Also dieser Algorithmus zeigt mir immer wieder dieselben Themen und irgendwann glaubt man daran, weil man ja kein Links und Rechts mehr gibt. Also diese Polemisierung, die wir auch sowieso gesellschaftlich erleben, das ist ja ein großer Bestandteil von Social Media, TikTok oder Instagram. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass auch traditionelle Medien, aber auch die Politik dazu beitragen, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die uns auch immer wieder sagen, das ist gesund, das ist schlecht für dich, diese Lebensmittel verlängern dein Leben, die sind gut gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Klar wird es dann in Medien vielleicht ein bisschen differenzierter betrachtet, aber die Aussage, die Botschaft bleibt dieselbe. Also da finde ich, ist es gesamtgesellschaftlich auch in traditionellen Medien nicht so unähnlich.
Jetzt haben Sie sich ja, sage ich mal, einmal durch das eigene Erleben, aber auch grundsätzlich mit dem Thema stark auseinandergesetzt. Also warum ist denn diese Krankheit Orthorexie erstens so unbekannt? Also viele kennen das gar nicht. Ich habe jetzt auch im Vorfeld einigen Freunden erzählt, dass wir einen Podcast zu dem Thema aufzeichnen. Die haben erstmal gefragt, was ist das denn? Also Magersucht, Bulimie und so, das sind so die Schlagworte, die kennt man. Aber Orthorexie ist jetzt, sage ich mal, nicht in jedem Wortschatz drin. Und wie sehen da überhaupt so die ersten Warnzeichen aus? Also wenn man jetzt beispielsweise Freunde oder Verwandte hat und denkt, okay, die erzählen uns jetzt bei jedem Essen irgendwie, also ich kenne auch Leute, die erzählen mir bei jedem Essen, warum das jetzt gesund ist oder vor allem beim Frühstück. Ich bin ja so ein Frühstücker, der sich im Zweifel auch mal ein Stück Marmorkuchen auf den Teller knallt zum Frühstück in irgendeinem Hotel. Kolleginnen oder Kollegen sehen das anders, die hauen sich dann irgendwie erst ihr Birchermüsli rein und danach dann maximal noch irgendwie ein bisschen Gemüse. Natürlich ist das wahrscheinlich gesünder, aber wo ist einfach so der Punkt, wo man sagen kann, okay, bis dahin ist es vielleicht auch normal und ab dann ist es irgendwann dann doch eine Krankheit?
Es gibt diesen internationalen Fragebogen Ortho 15, in den Psychologen sozusagen versuchen herauszufinden, zu ermitteln, inwiefern Patienten schon unter einer Erkrankung leiden oder wie sehr der Schweregrad ist. Und da ist eine Frage beispielsweise, machen Sie sich länger als 3 Stunden am Tag Sorgen um Ihre Ernährung? Also ich habe mir weitaus mehr Sorgen gemacht und länger, eben fast, wenn ich jetzt meinen Schlaf abziehe, eben 12 Stunden am Tag Sorgen gemacht um meine Ernährung. Und das sind schon so Indizien, wenn man das beobachtet, dass jemand sozusagen das dauernd thematisiert und aber auch vor diesem Hintergrund, ebenso wie ich da auch vorhin referiert habe, welches Lebensmittel eben welche Funktion hat, wie man sich optimieren kann. Ich glaube, das sind schon so Warnzeichen. Also bei Männern ist es ja irgendwie gerade dieses Thema Protein. Überall sind die Lebensmittel noch angereichert zusätzlich mit Protein. Wie viele Proteine braucht man eigentlich wirklich? Aber auch dieser Wahnsinn von, ich habe jetzt Sport getrieben, 5 Minuten später muss ich schon was Proteinreiches essen, stelle ich mir die Frage, ist das vielleicht nicht auch schon eine Essstörung? Also wenn man wirklich Essen nur noch so betrachtet und auch so zwanghaft eben ist, dass das in diesem genauen Zeitfenster wirklich zu sich genommen werden soll. Und bei Männern, die eben sehr viel trainieren, gibt es ja tatsächlich eine Essstörung, die heißt Bigorexie, also die Sucht nach Muskeln, und wo man sozusagen dieser Sucht alles unterordnet, eben auch die Ernährung. Also ich habe irgendwann mal neulich gesehen, da hat sich jemand in einer Fernsehsendung, der sehr trainiert war, Hühnchen püriert und hat sich Hühnchensmoothies gemacht. Also sah wirklich unappetitlich aus. Und das ist dann so ähnlich, da ist... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt, ja, aber es war eben vollkommen egal, weil es geht einfach nur um dieses eine Ziel.
Gibt es vielleicht auch körperliche Anzeichen? Also Sie haben das ja auch gemacht, um wieder abzunehmen, aber ich stelle mir jetzt vor, also wir beschäftigen uns ja berufsmäßig auch sehr viel mit den Mikronährstoffen, mit den Vitaminen, Mineralstoffen, die haben ja auch viele Funktionen im Körper, und wenn man nur so 5 Lebensmittel isst, dann hat man ja gar nicht die Bedarfsdeckung der Mikronährstoffe. Also hatten Sie vielleicht auch so Mangelerscheinungen, irgendwie Zinkmangel oder so?
Keine Mangelerscheinung, aber was ich wirklich in schöner Regelmäßigkeit hatte, war Gastritis, weil ich ja sehr fettreich gegessen habe. Also allein dieser Räucherlachs hat unfassbar viel Fett. Oder auch Avocado hat extrem viel Fett. Also das war dann schon eine Begleiterscheinung. Und da habe ich auch damals tatsächlich eine Biopsie machen lassen, beziehungsweise der Arzt hat das vorgeschlagen. Und da war zum Beispiel auch klar, dass ich keine Glutenunverträglichkeit habe. Aber das war mir egal, weil ich eben daran geglaubt habe, dass Gluten trotzdem nicht gut sein kann für mich. Und diesen geistigen Nebel irgendwie erzeugt oder so. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine extremen Mangelerscheinungen.
Sie waren auch nicht irgendwie besonders müde oder so?
Ich war getrieben. Also das habe ich nicht gemerkt. Also ich stand, glaube ich, unter so viel Stress, dass ich das irgendwie gar nicht realisiert habe.
Also wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und vielleicht denkt, okay, trifft manches auch auf mich zu, gibt es denn irgendwelche Tipps, wie man aus diesem ganzen Teufelskreislauf, ich nenne es jetzt einfach mal Teufelskreislauf, weil es klingt schon so, also es ist halt im Prinzip so, wenn man da einmal drin ist, ist glaube ich gar nicht so einfach wieder rauszukommen. Wie schafft man es denn dann doch?
Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass mir der Begriff der Orthorexie geholfen hat. Also ich habe damals zum Ende der Krankheit einen Artikel gelesen in der New York Times. Da ging es eigentlich um die Drunkorexia, also um junge College-Studentinnen in den USA, die sehr viel Alkohol getrunken haben, der sehr kalorienreich ist und deswegen an Kalorien aus Lebensmitteln gespart haben. Und dabei in einem Nebensatz von der Orthorexie die Rede und vorgestellt wurde ein Alternativmediziner, Stephen Bradman aus der Bay Area, der gemerkt hat, dass seine Patienten, die zu ihm kommen, die sich makrobiotisch ernährt haben, die sich vegan ernährt haben, zwanghaft waren in ihrer Ernährung und eigentlich darunter gelitten haben, aber sich besonders tugendhaft und moralisch überlegen gefühlt haben. Und er hat sich gedacht, wie bringe ich die jetzt dazu zu verstehen, dass sie eigentlich ungesund leben und sich ernähren, und hat eben diesen Begriff in Anlehnung an die Anorexia nervosa ins Leben gerufen, wobei eben die Orthorexie, da steckt drin Orthos von Griechisch für richtig und Orexis für Appetit. Das hat er eben mit der Anorexia nervosa als Orthorexia nervosa erfunden. Und ja, und das hat gewirkt. Und das hat auch bei mir was ausgelöst, das Ganze mal überhaupt in Frage zu stellen. Und so, und könnte es sein, dass du ein Problem hast? Und dann fing ich an, für mein Buch tatsächlich auch zu recherchieren und habe da erst begriffen, wie schwer es eigentlich ist, den Einfluss von Lebensmitteln auf unsere Gesundheit zu bestimmen. Weil im Grunde genommen werden ja sozusagen in diesen Studien, in Anführungsstrichen, nur Interviewfragen gestellt. Also es gibt keine Laborsituation, es gibt nicht diesen sogenannten Goldstandard der Doppelblindstudie, weil es auch kein Placebo gibt, mit dem normalerweise gearbeitet wird, von Fleisch beispielsweise. Also es wird eine Gruppe befragt, wie ernährt ihr euch? Ja, die Veganer so, die Fleisch essen so, und dann wird nach 10 Jahren geguckt, wo sind häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgetaucht, und dann weiß man aber nicht, wie lebt denn der Veganer, wenn da jetzt zum Beispiel weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorkommen, fährt er vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit und der Fleischesser mit dem Auto, sorry, dass ich jetzt hier so Stereotype bediene, aber ne, der ganze Lebensstil, auch die Gene, das sind ja alles Einflussfaktoren, die werden bei solchen Studien ausgeklammert. Und dann weiß man gar nicht, welche Wirkung hat denn jetzt genau dieses Lebensmittel in mir. Und als ich das verstanden habe, dass es eben das Lebensmittel Mittel zum Leben sind und eben kein Gift, und dass es eher darauf ankommt, im Balance zu essen, vielfältig zu essen, dass die Dosis sozusagen das Gift macht, hat bei mir das war so ein Umkehrpunkt.
Aber als Sie mit Ihrem Buch begonnen haben, da war Ihnen schon klar, dass irgendwie, dass Sie Orthorexie haben?
Ja,
oder das schon. Also ja, das heißt, das war ja dann wahrscheinlich auch Mittel zum Selbstzweck sozusagen, ein Stück
genau,
weit.
Genau, es war
oder?
Schreibtherapie im Grunde genommen auch. Also weil ich da die Möglichkeit hatte, da wirklich mal so in die Tiefe reinzugehen. Und wo hatte ich mich eigentlich verrannt? Also meine Aufgabe als Journalist ist es ja eigentlich, die Wahrheit zu finden. Und warum bin ich dann darauf reingefallen, auf diese Erzählungen der Ernährungsgurus? Und das bin ja nicht nur ich. Also das ist ja sozusagen gesamtgesellschaftliches Phänomen. Die Frage ist eben nur, wo wird zur Krankheit? Einige entwickeln die Krankheit nicht. Da kommen natürlich dann noch mal persönliche Dispositionen dazu. Aber im Grunde genommen beschäftigen sich ja viele mit dem Thema. Deswegen sind ja auch diese Ratgeberbücher, Ernährungsratgeber immer wieder so hoch auf den Bestsellerlisten.
Gibt es denn Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland generell von dem Thema betroffen sind? Also in Ihren Recherchen, haben Sie da irgendwas gefunden?
Ja, ich hatte mal eine Zahl gefunden, aber ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, und ich finde es auch irgendwie unseriös, weil die Orthorexie ist ja zum Beispiel im ICD-10, also das ist das Manual der Psychologen, wo Krankheiten, psychische Krankheiten klassifiziert werden, da taucht die Orthorexie gar nicht auf als eigenständige Krankheit. Also PsychologInnen, die sich mit Orthorexie beschäftigen, sagen auch inzwischen, ist eine Unterform von Magersucht eben, was ich eingangs gesagt habe, dass man eben nicht Kalorien zählt, sondern über den Ausschluss von Lebensmitteln immer weniger zu sich nimmt und damit abnimmt. Aber es gibt eben diesen Schlankheitswunsch dahinter. Also die ist eher da zugeordnet, aber sie ist offiziell keine eigene Krankheit.
Was würden Sie denn Menschen raten, die eine Obsession für gesunde Ernährung haben?
Ich möchte irgendwie selber gar nicht so gerne so ein Guru sein und irgendwelche Ratschläge erteilen. Ich glaube, ja, das muss irgendwie jeder für sich selbst herausfinden, inwiefern es ihn oder sie im Leben einschränkt und beschränkt. Also ich weiß nicht, also ich erzähle meine Geschichte gerne und auch heute hier wieder, weil es bestimmt Leute erreicht. Ich habe ja auch viel Feedback bekommen auf das Buch. Sei es über meine sozialen Medien oder auch per E-Mail, dass sich Leute bei mir bedankt haben oder sogar Fragen gestellt haben, weil sie eben sagten, sie wussten gar nicht, dass es diese Krankheit gibt. Sie sind mir dankbar, dass ich darüber gesprochen habe. Und sie haben es jetzt erst erkannt, dass sie da auch ein Problem haben. Also ich glaube, da kann man irgendwie noch mehr Aufklärungsarbeit machen. Aber ich würde mich jetzt nie irgendwo einmischen oder irgendjemandem Ratschläge erteilen.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche von diesen Ernährungsformen Sie vielleicht noch empfehlen könnten und welche eher nicht, dann würden Sie wahrscheinlich auch keinen Ratschlag geben.
Na, ich würde meine Meinung kundtun, dann würde ich sagen, dass alle Diäten schlecht sind. Und das sind ja, es nennt sich zwar Ernährungsumstellung oder auch Ernährungstrend, aber es ist halt irgendwie dieses aus der Mode gekommene Wort Diät, was sich dahinter verbirgt. Früher war es die Trennkost, jetzt heißt es halt Paleo. Es klingt irgendwie geheimnisvoller, weniger nach Diät, aber das Prinzip ist dasselbe. Und wir wissen ja wirklich heute, dass Diäten den Stoffwechsel kaputt machen. Also es ist einfach schlecht zu hungern. Also man bringt da wirklich alles aus dem Gleichgewicht und es schadet eben auch wirklich biologisch, körperlich, nicht nur psychisch.
Ich glaube, so langsam sollten wir schon zum Ende kommen mit der heutigen Folge. Aber noch eine Frage, was wünschen Sie sich denn für die gesellschaftliche Debatte im Allgemeinen und auch für das Essen in der Zukunft? Gibt es da irgendwelche Richtungen, wo das Ganze vielleicht hingehen sollte, könnte?
Große Frage. Ich habe ja zum einen mal mir den Witz erlaubt, in meinem Buch zu gucken, wie häufig in den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung das Wort Genuss vorkommt. Was schätzen Sie, wie oft?
3-4 Mal.
Wahrscheinlich kein einziges Mal.
Einmal. Wie häufig kommt es in dem Ernährungsratgeber, schon mal ein anderes Wort, nicht Richtlinien, in Frankreich vor? In der Einleitung, was schätzen Sie, wie häufig?
20 Mal.
5 Mal in der Einleitung und 36 Mal in dem gesamten Ratgeber, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das ist irgendwie, ja, das wäre wünschenswert, wenn wir sozusagen als Gesellschaft, auch als Deutsche, eben nicht mehr so sehr auf diese ganze Optimierung gucken würden, sondern eher auf diesen Genuss. Und das ist das eine. Und wohin sich es in Zukunft bewegt, wenn Sie mich so genau fragen, ich glaube, dieses Proteinthema ist noch nicht auf dem Peak. Das wird noch mal stärker. Das heißt, dieser ganze Functional Food Bereich bleibt, glaube ich, so groß. Und dieses Zuckerthema, zuckerfrei, ist, glaube ich, auch immer noch sehr groß und wird so bleiben. Deswegen habe ich da irgendwie wenig Hoffnung. Und mein Wunsch wäre sozusagen an die Politik, auch mehr für die mentale Gesundheit zu tun. Weil ich glaube, wenn man in Kontakt mit sich ist, dann hat man auch ein anderes Verhältnis zu Essen. Weil ich habe gemerkt, alles, was extrem ist, auch Ernährungsverhalten, ist extrem ungesund. Also es geht hier wirklich so darum, diese Balance zu finden. Ich bin auch irgendwie so gegen diesen Trend intuitives Essen, weil ich denke, so meine Intuition kann mich ja auch täuschen. Also wenn ich mental nicht fit oder gesund bin, dann bringt mir auch meine Intuition nichts. Also dieser Ratschlag bringt einem einfach gar nichts, finde ich. Außer, dass es eben Leuten ja ein gutes Gefühl gibt, ich darf jetzt einfach mal alles essen. So, was ja auch grundsätzlich stimmt. Also wir sollten ja alles essen. Vielfalt ist irgendwie wichtig. Und dann, mein Hintergrund ist ja, ich bin ja auch Ethnologe, fand ich so interessant, diese Brille zu gucken, wie ernährt man sich denn eigentlich in anderen Kulturen. Und da sieht man ja eben auch beispielsweise, dass in Spanien die Leute erst nach Mitternacht essen. Und hier heißt es dann, wie im Ernährungskompass von Baskast, man sollte nicht nach 18 Uhr essen, weil dann passiert das und das in deinem Körper. Und das kann ja schon gar nicht stimmen, weil die Ernährungsgewohnheiten auf der ganzen Welt einfach so individuell sind. Ja, also es gibt eben Bereiche in der Tundra, so Permafrostgebieten, wo man sehr viel Fleisch isst. Die Leute werden trotzdem alt. Und das ist so ein Thema, was ich noch irgendwie wichtig finde, auch zu gucken, ja, wie ernährt man sich in anderen Kulturen? Und es ist eben alles einfach gar nicht so dramatisch. Das, was Sie vorhin auch sagten mit Ihrem Marmorkuchen, sage ich herzlichen Glückwunsch. So ernähren sich die Italiener auch zum Frühstück. Ne? Da gibt es ja auch Kuchen. Ist für uns kulturell irgendwie ein bisschen komisch, aber ist es jetzt besser oder schlechter als das Büchermüsli, was Sie erwähnt haben? Ich glaube nicht. No. Aber Sie essen ja auch keine 5 Marmorkuchen zum Frühstück.
Nein, selten zumindest. Im Urlaub vielleicht manchmal. Zu besonderen Zeiten, nein. Aber vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Geschichte tatsächlich da mit uns geteilt haben und eben wirklich ein Thema, was, glaube ich, viele so wirklich gar nicht auf dem Schirm haben, Orthorexie, dass das tatsächlich auf diese Art und Weise auch mal so ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Ich glaube, das ist wirklich eine mega spannende Sache und ich glaube, das hilft auch wirklich einigen. Und ich meine, zusätzlich haben wir auch noch gelernt, die Franzosen, die lieben eben auch das Leben vielleicht ein bisschen mehr, was den Genuss angeht. Ich meine, nicht umsonst war zu der Corona-Zeit in Deutschland das Toilettenpapier ausverkauft, in Frankreich die Kondome. Manon, jetzt mit diesem Satz leite ich direkt zu dir über und frage dich, was du aus der heutigen Folge mitgenommen hast.
Das ist eine super Überleitung, weil eigentlich wollte ich gerade sagen, dass Herr Winberg schon alles Wichtige gesagt hat, was man zu dem Thema sagen kann. Erst nochmal herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast ein bisschen auch dazu beitragen können, Menschen zu erreichen, die sich vielleicht auch in der Situation befinden, in der Sie waren und jetzt ein bisschen aufgeweckt sind und sich Gedanken darüber machen, ob das eigentlich noch so gesund ist, was Sie machen, obwohl Sie ja der Meinung sind, dass sie sich gesund ernähren, weil ich glaube, da gibt es eine relativ hohe Dunkelziffer und das zeigt auch, also ich meine, man kann die Umgebung wahrscheinlich schlecht ändern. Es wird nach wie vor sehr viele Medienberichte geben, Stichwort Clickbaiting, wo steht so und so viel Tassen Kaffee und das schützt vor Krebs und das schützt vor demjenigen. Das kann man, glaube ich, nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist ja unsere Einstellung dazu. Also, dass wir kritisch damit umgehen, dass man da nicht jeden Trend mitmachen muss und dass man vor allen Dingen den Genuss beibehält, den Genuss wieder lernt, dass man sich vielfältig ernährt und sich da eben nicht selber Dinge auferlegt, Zwänge auferlegt. Das ist, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl. Von daher vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte, Ihre sehr interessante Geschichte mit uns geteilt haben. Die 5 Lebensmittel werden mir jetzt noch ein bisschen im Kopf bleiben und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass Sie tatsächlich keine Mangelerscheinungen hatten. Das finde ich spannend, weil das sagt man ja eigentlich auch, dass man eben die Vielfalt der Ernährung nutzen soll, damit man da gut aufgestellt ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Manon, wir beide hören uns dann wieder im kommenden Monat, dann mit einem neuen Thema. Und bis dahin würde ich sagen, genießen wir jetzt erstmal weiterhin die Sommerzeit.
Das machen wir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.